Ein wunderbarer Gott bist du. Und ich danke dir, dass du der Gott der Gegenwart und der Nähe bist, eben durch Ostern, durch Christus. Und darum danke ich dir, dass du jetzt hier bist mit deiner Kraft. Und ich möchte dich jetzt schon jetzt einladen, einfach dein Herz zu öffnen und dich auszustrecken, wenn du diese Kraft neu in deinem Leben spüren möchtest. Wenn wir Gott verehrt haben und ihn mit der Wahrheit über ihn besungen haben, dann ist seine Kraft besonders hier. Aber sie ist nur hier für dich, nur hier, wenn du dich danach ausstreckst. Und darum lade ich dich ein, dass du dich jetzt innerlich einfach danach ausstreckst, deine Hände vielleicht auch äußerlich zum Zeichen öffnest. Gott ist jetzt hier und er liebt dich und er kennt dich und er weiß, was du brauchst. Er kennt deine Kämpfe, er kennt deine Schwächen, er kennt das, was dir mangelt. Er kennt deine Sorgen, deine Probleme, er kennt deine Schmerzen. Und er ist jetzt hier, um dir in seiner Güte zu begegnen. Ich lade dich ein, streck dich nach ihm aus. Empfang seine Kraft. Empfang seinen Glauben. Empfang seine Stärke. Empfang seinen Frieden in Angst, in Sorgen. Er ist der lebendige und der gegenwärtige und der erfahrbare Gott. Danke Gott, dass durch Ostern du uns so nahe gekommen bist, dass wir hier jetzt so beten dürfen, uns einfach nach dir ausstrecken dürfen und dich bitten dürfen, dass du uns jetzt berührst und dass du es tust, da wo wir uns öffnen für dich. Danke für dein Wirken schon jetzt. Amen. Was für ein Lobpreis. Vielen Dank, ihr Lieben. Wir werden immer besser hier, habe ich irgendwie das Gefühl. Ja, ich bin der Einzige. Ist okay, aber ich habe das Gefühl. Und ich mache auch schon, seit ich laufen kann, Musik. Oder noch früher wahrscheinlich. Ihr Lieben, die Kinder, so sie denn hier sind, die dürfen jetzt zu einem Programm mit dem Jochen gerne mitgehen. Das wurde mir noch gesagt. Genau. Also zumindest die altersmäßigen Kinder. Ich weiß nicht, darf auch jeder mit dem Jochen bestimmt mitgehen. Ihr Lieben, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Amen. Ostern ist und bleibt das größte Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte. Wo wären wir, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Wo wären wir, wenn Jesus noch nicht mal ans Kreuz gegangen wäre? Wo wären wir? Nicht auszudenken. Ostern heißt, Jesus hat gesiegt. Ostern heißt, wir sind Sieger. Wir können gar nicht mehr verlieren, weil Jesus für uns gewonnen hat. Hey, stups mal deinem Nachbarn an und sag ihm, du bist in Jesus ein Sieger oder eine Siegerin. Ja, dem anderen zu sagen, ist nämlich immer einfacher, als sich selber das zu sagen. Aber macht euch mal einen Moment bewusst, in Jesus bin ich ein Sieger. Ostern ist nicht nur nett, dass es geschehen ist. Nett ist es, wenn du heute vielleicht noch Ostereier versteckst und die tatsächlich dann vielleicht auch wieder gefunden werden. Das ist nett. Das ist nett. Aber was an Ostern geschehen ist, ist großartig, ist einzigartig. Ostern erhellt alles Dunkel. Alles Dunkel und allen Schrecken dieser Welt. Und das sage ich heute Morgen ganz bewusst. In diese wirre Zeit hinein. Ostern erhellt alles Dunkel und allen Schrecken dieser Welt, weil es nicht ewig so weitergehen wird auf dieser Erde. Weil das Licht über die Dunkelheit ein für alle Mal gesiegt hat. Auch wenn es noch so oft so dunkel ist auf dieser Erde, das Morgenrot ist für die, die diesem Jesus nachfolgen und die diesen Jesus sehen und darin glauben, dass er auferstanden ist. Das Morgenrot ist für die schon ganz deutlich zu sehen. Und dieses Morgenrot wird durch nichts aufzuhalten sein. Es wird aufgehen und das Licht wird die Dunkelheit vernichten. Vernichten, ja, vernichten. Auch wenn jetzt noch vieles dunkel ist, es gibt eine großartige Zukunft für dich und für mich, die mit dem Tag beginnt, wenn wir mit Jesus starten im Glauben. Wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann beginnt eine wunderbare Zukunft und dann haben wir ein wunderbares Ziel und wir sind auf dem Weg zu diesem Ziel, dorthin. Ostern heißt, wir dürfen im Licht leben, auch wenn es um uns herum manchmal noch sehr, sehr dunkel ist. Und Ostern heißt sogar, wir dürfen selber dieses Licht hineintragen in eine dunkle Welt. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Und Ostern, ihr Lieben, heißt schließlich, Gott ist gut. Gott ist gut, er ist Liebe und er ist Licht. In ihm ist keine Finsternis, nichts Dunkles. Gott ist gut und er liebt uns über alle Maßen. Lasst uns unserem großartigen Gott doch mal einen Applaus geben, ihr Lieben. Gott ist gut. Wir applaudieren so vielen vergänglichen Dingen. Wie viel mehr hat der Ewige es verdient, dass wir ihm den Applaus geben? Ihr Lieben, das Thema heute Morgen ist natürlich, oh Wunder, Ostern. Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber irgendwie war es da. Und der Titel für die Predigt heißt, von Ostern her leben, unterwegs zum Ziel. Und ihr könnt es euch jetzt vorstellen, dass, als es an der Wand steht. Und ich komme nicht von ungefähr zu diesem Titel. Wir machen nämlich hier gerade bei uns in der Gemeinde einen Ritt durch den Philipperbrief. Wir gehen also einen Brief der Bibel durch und der Abschnitt, der für heute jetzt dran ist, ist vielleicht nicht so ein ganz typischer, klassischer Ostertext, aber er passt wieder mal ganz hervorragend. Denn diesen Text könnte man genauso überschreiben. Von Ostern her leben oder unterwegs zum Ziel. Es geht um Philipper 3, die Verse 10 bis 21. Ich beginne bewusst nochmal mit den letzten beiden Versen, dem vom letzten Abschnitt quasi, um den es in der Karfreitagspredigt ging. Also nur falls irgendjemand irgendwas bekannt vorkommt, dann könnte das daher kommen. Philipper 3, ab Vers 10. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe, damit auch ich eines Tages von den Toten auferweckt werde. Ich will nicht behaupten, ich hätte dies alles schon erreicht oder wäre schon vollkommen, aber ich arbeite auf den Tag hin, an dem ich endlich alles sein werde, wozu Christus mich errettet und wofür er mich bestimmt hat. Nein, liebe Freunde, ich bin noch nicht alles, was ich sein sollte, aber ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt. Versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Ich hoffe, ihr, die ihr glaubt, stimmt darin mit mir überein. Wenn ihr in irgendeinem Punkt anderer Meinung seid, so glaube ich, dass Gott euch Klarheit schenken wird. Ein wunderbarer Satz für. Egal. Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch gehorchen. Liebe Brüder, nehmt mich als Vorbild und lernt von denen, die unserem Beispiel folgen. Denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben. Ihr Gott ist ihr Bauch. Sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Jesus, und jetzt bitte ich dich nochmal, dass du uns durch deinen Geist dein Wort aufschließt und dass wir es annehmen können. Manches ist sperrig, manches finden wir verrückt, finden wir komisch, finden wir ungeheuerlich. Und dennoch ist es dein Wort und dein Wort ist gut und dient uns, damit unser Leben aufblüht, damit unser Leben gelingt. Komm, Heiliger Geist. Amen. Ihr Lieben, ein erster Punkt. Von Christus ergriffen, Christus ergreifen. Hört sich ein bisschen sperrig an. Was meine ich damit? Nun, im dritten Kapitel des Philipperbriefes setzt Paulus sich mit, ja, teilweise sogar recht polemisch, setzt er sich mit zwei grundverschiedenen Irrlehren auseinander, die in Philippi auftreten. Mit Strömungen, die von außen kommen und in der Gemeinde einiges durcheinander bringen wollen. Die Gemeinde in Philippi ist eine tolle Gemeinde, ist eine super Gemeinde. Sie hat sich prächtig entwickelt, alles läuft wirklich gut. Und Paulus hat ein sehr gutes, ja ein inniges Verhältnis zu dieser Gemeinde. Das schützt sie aber nicht vor gefährlichen Irrlehren und schrägen christlichen Halbwahrheiten, die sich auch in dieser Gemeinde tummeln. Nun, vielleicht gerade, weil Paulus diese Gemeinde so besonders liebt, vielleicht ist er ja deswegen auch so energisch und so radikal und drastisch in seinem Brief. Mit sehr unschönen Worten und Ausdrücken belegt er diese Irrlehrer. Von bösartigen Hunden ist da die Rede, darum ging es am Karfreitag in dem Text. Und von Feinden des Kreuzes. Das ist wahrlich nicht die feine christliche Art, die Paulus da anwendet. Darf man so über Mitchristen aus der Gemeinde oder zumindest aus dem Gemeindeumfeld reden? Aber Paulus weiß, was auf dem Spiel steht. Paulus weiß, was auf dem Spiel steht. Die Freiheit steht nämlich auf dem Spiel. Es geht um nicht weniger als um die Freiheit der Gemeinde und um die Freiheit jedes einzelnen Christen in der Gemeinde. Die Freiheit ist in großer Gefahr durch diese Irrlehren und durch diese gefährlichen Halbwahrheiten aus zwei entgegengesetzten Richtungen. Einerseits ist da die Freiheit sehr bedroht durch Gesetzlichkeit. Nun, wer sich im Jüdischen ein bisschen auskennt, woher der christliche Glaube ja kommt, der weiß, dass die Gesetze eine ganz große Bedeutung haben und dass es wichtig ist, Gottes Gebote eins zu eins zu halten. Und manche konnten sich davon so schwer lösen, dass sie immer wieder gesagt haben, hey, wir müssen die Gesetze auch weiterhin halten, es ist total wichtig. Und sie haben nicht gemerkt, wie das die Freiheit des christlichen Glaubens zunichte macht. Und auf der anderen Seite, auf der einen Seite die Gesetzlichkeit und andererseits war die Gemeinde, die Freiheit der Gemeinde bedroht durch einen falsch verstandenen Liberalismus, eine falsch verstandene Freiheit, die im Grunde pervertiert ist und so im Grunde auch wieder die Freiheit kaputt macht und zerstört. Und ihr Lieben, das sind bis auf den heutigen Tag die beiden Pole, zwischen denen Gemeinde einen gesunden Weg finden und gehen muss. Zwischen Gesetzlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite einer pervertierten Freiheit. Was ist Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist, naja, Jesus hat für mich gesiegt. Ja, aber da gibt es schon auch noch für mich einen Lauf und einen Siegespreis zu gewinnen. Da muss ich mich schon auch noch ganz schön reinhängen. Und was ist die andere Seite? Ich kann gar nicht verlieren, da ich ja durch Jesus Sieger bin und bereits gewonnen habe. Das ist das eine und das andere, zwischen dem wir durchgehen. Zwischen der Rechtfertigung und der Gnade auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber die Hingabe, die Heiligung, die Nachfolge, in der Christen leben. Und das ist ein Spannungsfeld für Gemeinde und das bleibt ein Spannungsfeld für Gemeinde und für jeden einzelnen Christen. Paulus setzt diesen beiden Polen, Gesetzlichkeit und pervertierte Freiheit, dann aber das Evangelium von Jesus Christus entgegen, beziehungsweise die Freiheit, die aus diesem Evangelium herauskommt. In der Neues Leben Bibel, die ich gelesen habe, kommt das nicht so zum Ausdruck, aber Paulus verwendet hier in gewisser Weise ein Wortspiel, eben das, was hier steht. Von Christus ergriffen. Und er meint damit, gerettet. Der Sieg ist in trockenen Tüchern. Hey, da gibt es nichts mehr zu verlieren als Christ. Und auf der anderen Seite trotzdem zugleich Christus ergreifen. Hey, da gibt es ein Ziel, auf das wir zujagen, dem wir nachjagen, das wir erreichen wollen, unbedingt. Ja, was denn jetzt? Ziel erreicht oder dem Ziel nachjagen? Wenn du ein kaputtes Navi hast, dann kann es sein, dass es dir sagt, Ziel erreicht und du hast es noch gar nicht erreicht. Also entweder Ziel erreicht oder nicht erreicht. Was ist denn nun? Nun, für Paulus beinhaltet das Evangelium tatsächlich beides zusammen. Beides zusammen. Von Christus ergriffen und Christus ergreifen. Das Ziel ist bereits erreicht und trotzdem dem Ziel nachjagen. Das ist so was Typisches für die Bibel. Unseren Kopf zersprengt es. Ja, was denn nun? Aber bei Gott passt es zusammen. Ausgehend von seiner eigenen Biografie lehnt Paulus vehement jeglichen gesetzlichen Weg ab. Das haben wir uns in der Karfreitagspredigt angesehen. Paulus ist felsenfest davon überzeugt, kein Mensch kann auch nur einen Hauch zu seiner Erlösung dazu tun. Das kommt nur durch Jesus, durch die Gnade, durch den Glauben. Im heutigen Abschnitt stellt Paulus dann ganz bewusst auch wieder einen biografischen Bezug her. Paulus wurde nämlich von vielen auch gründlich missverstanden in seinem Kampf gegen Gesetzlichkeit. Da musste Paulus dann dafür herhalten, dass es im christlichen Glauben ja doch gar keine Regeln oder Gebote mehr gäbe. Kein richtig und kein falsch mehr. Alles sei erlaubt, wir leben ja aus der Gnade und nicht mehr unter dem Gesetz. Paulus wehrt sich aber auch entschieden dagegen. Er kann sagen, mir ist zwar alles erlaubt, ja, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen, so schreibt er es. Von nichts beherrschen lassen, so schreibt er es im Korintherbrief. Und hier im Philipperbrief wird Paulus noch deutlicher. Er zieht wieder den Bezug zu sich selbst, um die Leute abzuholen und ihnen zu erklären, hey, schaut an. Er wehrt sich gegen die Gesetzlichkeit, indem er sagt, hey, ich war so perfekt in meinem Leben unterwegs, aber ich habe gemerkt, das reicht nicht. Und jetzt zieht er wieder den persönlichen Bezug, um es deutlicher zu machen. Und er sagt und bekennt diesen Menschen, ja, ich bin von Christus ergriffen. Jesus hat für mich gesiegt. Durch ihn bin ich vor Gott gerecht gesprochen. Aber zugleich habe ich es noch nicht ergriffen. Zugleich bin ich noch nicht am Ziel. Ich setze meine ganze Kraft ein, dass ich Christus ergreifen und das Ziel gewinnen möge. Unbedingt möchte ich den Preis gewinnen, für den Gott mich durch Jesus bestimmt hat. Nun, wenn Paulus sagt, dass er es noch nicht ergriffen hat, dass er noch nicht am Ziel ist, dass er sich noch mit aller Kraft reinhängt, das Ziel zu erreichen. Ja, heißt das dann, dass wir uns doch nicht so gewiss sein können, dass wir durch Jesus Sieger sind, dass wir gar nicht mehr verlieren können, weil Jesus bereits für uns den Sieg errungen hat? Doch, ihr Lieben, wir können uns ganz gewiss sein. Wir können uns ganz gewiss sein, aber wie soll ich es sagen? Gott hätte halt so furchtbar gerne, dass wir aus seiner Auferstehungskraft leben. Schon hier und jetzt. Gott hätte so gerne, dass diese Auferstehungskraft in deinem und meinem Leben eben nicht nur ausschließlich für die Auferweckung am jüngsten Tage zur Verfügung steht, sondern eben schon jetzt im Hier und Heute, in unserem Leben, wie wir unterwegs sind, wie wir leben, wie wir glauben. Seine Auferstehungskraft will schon hier und heute mit dem Beginn des Glaubens in dir und mir wirken. Das ist das Evangelium. Das ist die Freiheit des Evangeliums. Nicht nur Auferweckung am jüngsten Tag, sondern Gottes Auferstehungskraft schon jetzt in dir und in mir. Wenn ich aber Gottes Auferstehungskraft schon hier und jetzt in meinem Leben erleben will, ihr Lieben, dann muss ich mein Leben vollkommen darauf fokussieren. Das ist das, was Paulus hier meint. Das ist der Punkt, um den es Paulus hier geht. Und er vergleicht, wie auch schon im Korintherbrief im 9. Kapitel, das christliche Leben mit einem Wettkampf. Mit einem Wettkampf, für den man sich voll ins Zeug legt. Mit einem Rennen, einem Lauf, den man unbedingt gewinnen will. Von Christus ergriffen, Christus ergreifen. Ihr Lieben, ja, wir leben von Ostern, vom größten Sieg. Und dieser Sieg wurde alles ohne unsere Verdienst oder Würdigkeit errungen und gilt uns zu 100%. Und dennoch sind wir noch nicht am Ziel. Eigentlich ist es uns bewusst, oder? Dass wir noch nicht am Ziel sind. Wir sind noch nicht am Ziel. Wenn wir beginnen, an Jesus zu glauben, haben wir das Ziel noch nicht erreicht. Es geht vielmehr darum, von Ostern eben her zu leben und zum Ziel unterwegs zu sein. Und das, ihr Lieben, mit aller Kraft und Leidenschaft. Wie bei einem Wettlauf, wie bei einem Wettkampf. Das wird immer ein Spannungsfeld bleiben, im Leben von Gemeinde und auch im Leben von jedem Einzelnen persönlich. Zwischen, hey, ich kann mir gewiss sein, Jesus hat alles für mich getan. Und dennoch dem, was Paulus hier sagt, da gibt es einen Wettkampf und das ist noch nicht wir sind noch nicht am Ziel. Paulus ermutigt uns sehr, sehr, sehr dazu, von Ostern, vom größten Sieg her zu leben und mit aller Kraft und Leidenschaft im Glauben unterwegs zu sein. So eben wie in einem Wettkampf, bei dem wir unbedingt das Ziel erreichen wollen. Nochmal nachgedacht. Würdest du so deinen Glauben, dein Christenleben bezeichnen? Als Wettkampf? Als Wettlauf? So als ob es da um was ginge, dass man das Ziel erreicht? Ein Rennen, bei dem du unbedingt das Ziel erreichen willst? Ich habe gemerkt, das sind jetzt nicht die Bilder für Glauben und den Glauben leben bei mir. Irgendwie habe ich es da ein bisschen entspannter. Ich habe sowieso nicht so sehr mit Sport, aber also auch da. Ihr Lieben, eine Predigt kann immer nur eine kleine Anregung sein, ein kleiner Impuls. Aber ich glaube, es lohnt sich sehr, über dieses Bild von Paulus vom Glauben als Wettlauf, den man unbedingt mit aller Kraft und Leidenschaft gewinnen will, einfach mal drüber nachzudenken und ein bisschen auch zu schauen, wie ist das? Ist das meine Sicht von Glaube, von Nachfolge? Lebe ich so meinen Glauben, meine Nachfolge? Laufe, renne ich so? Noch einmal, Paulus ermutigt uns sehr dazu. Und deswegen auch noch dieser zweite Punkt. Unterwegs zum Ziel. Unterwegs zum Ziel. Worauf kommt es bei einem Wettkampf, bei einem Wettlauf an? Nun, Paulus nennt hier in den Versen 13 und 14 im Wesentlichen drei Dinge, die für einen Wettlauf und eben für das Leben im Glauben, in der Nachfolge, wichtig sind. Er schreibt, ich setze meine ganze Kraft für dieses Ziel ein, indem ich die Vergangenheit vergesse und auf das schaue, was vor mir liegt, versuche ich, das Rennen bis zum Ende durchzuhalten und den Preis zu gewinnen, für den Gott uns durch Christus Jesus bestimmt hat. Indem ich die Vergangenheit vergesse. Die Vergangenheit vergessen. Martin Luther übersetzt, ich vergesse, was da hinten ist. Finde ich eine super Übersetzung. Ich vergesse, was da hinten ist. Nun, wer in einem Rennen unterwegs ist, dem wird vollkommen klar sein, dass es nicht so sehr förderlich ist, nach hinten zu schauen oder vielleicht sogar nach hinten zu rennen. Weil ist alles schon passiert. Es gibt ja so lustige, gehe ich jetzt nicht drauf ein, aber kann man im Internet so manches finden, was da manchmal auch schief geht bei so Rennen, wo dann Leute woanders hinrennen. Aber das ist nicht so gut und förderlich, um ans Ziel zu kommen. Die Vergangenheit vergessen, nicht nach hinten sehen. Was meint Paulus damit? Was meint er hier im übertragenen Sinn? Nun, ich glaube, nach hinten sehen, ihr Lieben, nach hinten sehen ist im Glauben ganz generell nicht so förderlich. Ganz generell. Das gilt im Guten wie im Schlechten. Die einen sind wie gebannt von ihren Schlechtigkeiten, die sie früher ohne Jesus ganz skrupellos tun konnten. Und sie fragen sich, ob Gott mir das wirklich alles vergeben hat? Und die anderen, die feiern ihre alten Siege mit Jesus. Ach, was war das für ein großartiger Tag. Sintemal, als ich damals Gott so stark erleben durfte. Aber heute? Die einen kommen von ihrer, es ist ja verständlich und trotzdem so schwierig, die einen kommen von ihrer Vergänglichkeit, von ihrer Vergangenheit nicht los. Vielleicht den Entbehrungen in der Kindheit oder vielleicht auch von erfahrenen Verletzungen innerhalb von Gemeinde. Die kommen nicht los davon. Die sehen immer nach hinten, die laufen immer wieder nach hinten, immer wieder darauf zu. Verständlich, sehr verständlich. Keine Verurteilung. Und doch so schwer, wenn man eigentlich nach vorne will. Und die anderen träumen immer nur von den guten alten Zeiten, die es doch früher in Gemeinde gab. Ihr Lieben, alles ist hinderlich. Alles ist hinderlich. Alle zusammen sind sie blockiert im Hier und Jetzt und leben, im Hier und Jetzt zu leben und zu glauben, erst recht in einem Wettkampfmodus, um den es hier geht. Da ist es nicht gut, nach hinten zu sehen. Da ist es gut, das Hinten, das Vergangene zu vergessen. Alte Sünden, alte Verletzungen, aber auch alte Siege und Träume sind vor allem eines: hinderlich. Hinderlich für unseren Glaubenswettlauf. Wo ist es vielleicht dran, frage ich mal ganz persönlich, wo ist es vielleicht dran, dass du Altes vergisst und loslässt und neu nach vorne läufst und nicht mehr zurückblickst? Paulus ermutigt uns, hey, vergiss das Vergangene und schau nach vorne. Und auf das schaue, was vor mir liegt. Ja, was liegt vor mir? Das Ziel. Nach vorne schauen, auf das Ziel. Nun, auch das ist wieder völlig klar. Wer in einem Rennen unterwegs ist, wer auf ein Ziel zuläuft, der sollte eben nach vorne schauen und zum Ziel. Es ist schon mal gut, wenn man nicht nach hinten schaut, aber wenn man ständig irgendwie, der Hans ist ja auch da und schaut mir zu, wie ich laufe, dann habe ich mich wahrscheinlich schon wieder dreimal verstolpert. Es geht hier jetzt wirklich nur ums Bild nach vorne. Man darf als Christ schon auch mal nach rechts und links sehen. Also nicht, dass das Bild jetzt missverstanden wird. Ihr wisst, was ich meine. Der Blick geht nach vorne. Was ist für Paulus das Ziel im übertragenen Sinn? Nun, da wird er sehr deutlich. Und es ist so deutlich, dass ich mich kaum wage, das mehr hier an die Wand zu werfen, weil es vorhin schon da stand. Paulus sagt, denn ich habe euch schon oft gesagt und wiederhole es erneut unter Tränen, dass viele durch ihr Verhalten zeigen, dass sie in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes Christi sind. Sie enden im Verderben, ihr Gott ist ihr Bauch, sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten und denken an nichts anderes als an das Leben hier auf der Erde. Aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Unser Ziel ist der Himmel, die Wiederkehr Jesu. Ich weiß, dass das nicht sehr modern ist, dass das weltfremd klingt. Ich kann das auch gut verstehen. Und trotzdem weist Paulus darauf hin und das sehr deutlich mit drastischen Worten. Was ist nicht unser Ziel? Worum geht es nicht? Es geht nicht um unseren Bauch und da kann man sich jetzt alles Mögliche drunter vorstellen. Und es geht eben vor allem auch nicht nur um das Leben hier auf dieser Erde. Hand aufs Herz, wie oft denken wir an den Himmel oder an die Wiederkunft Jesu? Paulus meint, wenn du diesen Glaubenswettkampf läufst, dann ist es unerlässlich, dass du dieses Ziel im Blick hast. Dann musst du unbedingt den Himmel, die Wiederkunft Jesu im Blick haben. Das ist das Ziel. Ihr Lieben, ich weiß doch um die irdischen Kämpfe, die die allermeisten von uns im Alltag kämpfen, in der Zerreißprobe zwischen Arbeit und Familie und allen möglichen Ansprüchen, die an uns gestellt werden und den Ansprüchen, die wir an uns selber stellen. Aber der sehr drastische Hinweis von Paulus muss doch dennoch erlaubt sein. Paulus bittet darum, hey, verliert das Ziel nicht aus dem Blick. Und was ist das Ziel? Es geht nicht so sehr um das, was in diesen 70, 80 Jahren hier passiert oder 90 oder 100. Es geht um das, was danach kommt, um den Himmel. Ja, vielleicht ist es Weltflucht. Für uns ist es der Sieg, den Jesus errungen hat. Unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Es ist die Frage, was ist unsere Heimat? Himmel oder Erde? Diese Frage muss erlaubt sein und die muss man sich ganz persönlich stellen. Worum geht es mir in meinem Leben? Denn irgendwo, ihr Lieben, geht es doch auch noch darum, dass wir diesen Wettlauf gewinnen, obwohl Christus ihn schon für uns gewonnen hat. Irgendwo ist es nicht egal, wie wir leben. Es geht um unseren Fokus in unserem Leben. Es geht um unsere Prioritäten in unserem Leben. Es geht darum, dass wir unser wahres Ziel im Blick haben. Und ich sage es mal ganz so, wie es auch wirklich ist. Ich möchte als Pastor dieser Gemeinde nicht schuld sein, euch das nicht oft genug gesagt zu haben. Es ist, wie schreibt es Paulus hier so, wunderbar am Anfang des dritten Kapitels, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr gelangweilt werdet. Nein, dass ihr fest werdet. Ich frage mich manchmal, warum ich jeden Sonntag dasselbe predige. Manche von euch fragen sich das sicherlich auch. Und dann denke ich mir, Paulus, danke. Auch der hat immer wieder nur dasselbe gesagt. Warum? Nicht damit wir gelangweilt werden, sondern damit wir fest werden. Ich muss mir dasselbe auch immer wieder predigen. Immer wieder dasselbe. Ich habe euch ja schon bekannt, dass mein Bild von Glauben, mein Bild von dem Glauben leben, nicht wirklich ein Wettkampf ist. Manchmal eher so eine Hängematte. Ach, Gott versorgt mich. Gott ist gut. Er liebt mich und ich manchmal auch ihn. Ein Wettkampf, ein Wettlauf, darum geht es. Das ist das Bild. Und Paulus wird nicht verdrießlich, was auch immer das heißt, ich werde auch nicht verdrießlich, das immer wieder zu sagen und euch zu ermutigen. Hey, Arschuh, hätte ich fast gesagt, im Kölschen, den Hintern hoch. Und los geht's. Auch das gehört zum Glauben. Und damit stützen wir uns auf Paulus, der gewiss kein Freund der Werkegerechtigkeit ist, als könnten wir noch irgendwas reißen. Darum geht es gar nicht. Wo war ich? Ja, damit ihr fest werdet, das bringt mich zum dritten Punkt. Hier noch bei diesem Unterwegs zum Ziel und das ist Durchhalten, Durchhalten. Logisch, wer das Ziel erreichen will, muss durchhalten. Für viele ist ja heute der Weg das Ziel. Hey, und da ist auch viel Gutes und Schönes und Richtiges dran. Aber für Christen gilt das letztlich nicht. Für Christen gilt nur das Ziel, ist das Ziel. Und es ist so wichtig, dass wir durchhalten. Zum Durchhalten könnte ich jetzt noch eine ganze Menge sagen, zum Beispiel, dass für das Durchhalten die richtige Ernährung ganz wesentlich ist. Wie oft denke ich mir, wenn ich Sport mache, oh, heute Mittag hast du wieder das Falsche gegessen. Da kommt irgendwie, also mir kommt so manches in den Sinn und auch sonst wie, wenn ich Sport mache, aber wenn dann ich so merke, mein Magen mag jetzt überhaupt keinen Sport machen, dann merke ich mir, okay, das war wieder nicht so gut, was du gegessen hast. will sagen, wie ernähren wir uns geistlich? Und ernähren wir uns geistlich? Machen wir uns doch nichts vor. Mancher von uns hängt am Hungertopf, geistlich gesehen. Es ist schwer, das im Alltag unterzubringen. Und es ist trotzdem so wichtig, zu Gottes Wort zu gehen, daraus wirklich Kraft zu ziehen, aus jedem einzelnen Wort, was von Gott kommt, und gesättigt zu werden. Manch anderes könnte man noch sagen. Ich will heute Morgen aber nur im Wesentlichen eines nennen. Und da verlassen wir dann vielleicht sogar auch so ein bisschen das Bild vom Wettlauf bei Paulus, andererseits auch wieder nicht. Jedenfalls bei einem Wettlauf ist es ja in der Regel so, dass nur einer gewinnen kann. Dass man in gewisser Weise gegeneinander läuft. Beim geistlichen Wettlauf ist das absolut und komplett anders. Das ist gerade die große Chance. Wir sind gemeinsam unterwegs in diesem Wettlauf. Wir sind gemeinsam dabei zu rennen und dieses Ziel zu erreichen. Und wir sind gemeinsam, dass wir immer mal wieder hinfallen und immer mal wieder straucheln und immer mal wieder zurückblicken und immer mal wieder zurückrennen. Und dann ist es so gut, wenn die anderen da sind und sagen, hey, das ist hinten, das ist vorne. Ach so. Ja, so ist es. Wenn wir uns gegenseitig ermutigen, hey, komm, ich weiß, du bist jetzt das dritte Mal hintereinander gestolpert. Steh wieder auf. Steh wieder auf und lauf weiter. Wir brauchen einander. Wir haben und wir brauchen uns gegenseitig zum Durchhalten. Das ist das, warum Jesus Gemeinde geschenkt hat. Damit wir gemeinsam durchhalten. Wir sind keine Einzelkämpfer, die hinterher irgendwelchen Lorbeerkranz uns um den Hals hängen können. Nein, wir sind gemeinsam unterwegs und wir rennen gemeinsam. Und wenn einer fällt, dann denken wir nicht, oh, hurra, ich bin weiter, sondern denken, hey, komm, stopp, Moment, hin, aufhelfen. Dafür ist Gemeinde da, Gemeinschaft da, um durchzuhalten. Hey, haben wir das nicht gemerkt in den letzten 2 Jahren, wie wichtig Gemeinschaft ist? Dass wir uns gegenseitig anspornen, gegenseitig unterstützen. Lasst uns das wieder ganz neu in den Blick nehmen, wo Gott sei Dank sich wieder vieles verändert hat. Und lasst uns zusammenkommen und lasst uns, wie Gottes Wort es sagt, die Versammlungen nicht versäumen. Warum?
Weil jeder da zu sein hat, damit der Pastor das auch abhaken kann.
Nein, damit wir gemeinsam durchhalten. Damit wir gemeinsam durchhalten und im Glauben weiterrennen, weiterlaufen, um das Ziel zu erreichen. Ihr Lieben, dafür ist Gemeinde da. Ich höre schon auf. Von Ostern her leben, unterwegs zum Ziel. Von Ostern her leben, unterwegs zum Ziel. Die Vergangenheit vergessen. Ich möchte dich nochmal ermutigen. Hey, wo ist etwas, woran du hängst? Dann such dir auch gerne einen Seelsorger, eine Seelsorgerin und sprich damit. Ich möchte das auch ganz bewusst nochmal nach dieser Corona-Zeit sagen, wo manches immer noch irgendwie ein bisschen quer und schräg ist und wir manches uns noch gegenseitig hinterhertragen. Nee, nicht nach hinten gucken, nach vorne. Und auf das schauen, was vor mir liegt, das Ziel. Hey, das Ziel, das wird so gigantisch sein, dass sich jede Anstrengung lohnt. Jede Anstrengung lohnt. Und dafür lohnt es sich, durchzuhalten. Und ich möchte dich heute Morgen einfach dazu ermutigen, wieder ganz neu, halte im Glauben durch. Oder vielleicht fang auch mit dem Glauben erstmal wieder an, um dann wieder durchzuhalten. Wir gehen von Ostern her, von einem Sieg, den Jesus für uns errungen hat, trotzdem noch in einen Wettlauf hinein. Das ist ein bisschen schizophren, aber so ist das. Eben an dieser Stelle im Glauben, dass wir das zusammenbringen müssten. Wir haben gesiegt durch Jesus und sind trotzdem noch in einem Wettkampf voller Leidenschaft und Elan und voller Kampfeswille und Siegeswille unterwegs. Und ich lade euch ein, wieder neu im Glauben an diesen wunderbaren Herrn Jesus unterwegs zu sein und darauf auf den Fokus zu setzen in unserem Leben und in unserem Glauben auf ihn, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du diesen Sieg, um den es in unserem Lebenslauf geht, dass du den errungen hast. Ich danke dir dafür, dass wir uns gewiss sein dürfen, dass wenn wir an dich glauben, dass wir dann in der Ewigkeit beim Vater ankommen werden. Und dass du uns tatsächlich auferwecken wirst am jüngsten Tag zu einem ewigen Leben. Bei Gott in wunderbarer Gegenwart des Höchsten. Ich danke dir dafür, Jesus. Das hast du ganz alleine gemacht. Und dafür ehren wir dich und loben dich und preisen dich. Jesus, aber ich bete auch, dass du uns durch das, was Paulus uns heute Morgen ja wirklich auch österlich sagt, ergriffen von dir und trotzdem dich ergreifen, dass wir es neu wieder ganz ernst nehmen mit unserem Glauben. In unserem Alltag. Und dass wir nicht nach hinten sehen. Dass wir das Vergangene vergessen. Jesus, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist jetzt einfach auch die Dinge aufdeckst, die uns zurückhalten, die uns immer wieder behindern, auch in unserem Glaubensleben. Und ich bete, dass du da jetzt durchdringst. Da, wo vielleicht auch große Enttäuschungen sind in der Vergangenheit, weil du dies oder jenes nicht getan hast. Komm mit deiner Heilung. Komm mit deiner Erneuerung da, dass wir es loslassen können und dass wir uns neu auf dich fokussieren können. Jesus, und ich bete, dass du uns ganz neu das Ziel in den Blick gibst. Die Gemeinschaft mit dir, das Leben mit dir, ein ewiges, gutes Leben mit dir, das schon jetzt beginnt. Und deswegen hilf uns, dass wir auf diesem Lauf wirklich laufen und dass wir durchhalten. Und da hilfst du uns gegenseitig dazu, dass wir einander ermutigen und ermuntern und einander aufhelfen und einander tragen, wenn es sein muss, um ans Ziel zu kommen. Schenke du uns die Liebe und die Kraft dazu, uns gegenseitig zu unterstützen in unserem Wettlauf, in unserem Wettkampf auf das Ziel hin. So schenk du uns und hilf du uns, von Ostern her zu leben und unterwegs zum Ziel zu sein. Alle Ehre sei dir, Jesus. Du hast alles für uns getan. Amen.